Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regional, diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Heute mit einer Spurensuche im Weiss-Tannental, dort, wo der Schweizer Steinbock herkommt. Eine billige Lösung, die teuer ist. Viele Firmen schaufeln schwierige Angestellte ab zur IV. Und eine Urgrosse, die im Zürcher Stadtrat sagt, wo es durchgeht. Am Mikrofon der Roger Steinemann. Dass man in den Alpen mal einen Steinbock sieht, das kommt etwa dir vor. Anfangs vom letzten Jahrhundert war das noch anders. Gejagt und gewildert wegen ihrem Fleisch und den mächtigen Hörnern hat man die Steinböcke in der Schweiz ausgerottet. Am 8. Mai 1911 hat man die ersten Steinböcke wieder angesiedelt. Im Sarganserland, im Weiss-Tannental. Silvio Liechti hat sich genau 100 Jahre später mit einem Wildhüter auf die Suche nach den Nachfahren von diesen Steinböcken gemacht.
Es regnet und ist kalt an dem Morgen im Weiss-Tannental. Nicht gerade ideales Wetter zum Steinböck beobachten. Aber der Wildhüter Rolf Wildhaber ist zuversichtlich, irgendwas sehen wir sicher. Seid's und läuft voraus, der Hut tief ins Gesicht gezogen und in der rechten Hand einen Stock.
Jetzt sind wir genau hier unterwegs, wo sie am 8. Mai vor 100 Jahren den Steinböck aufgetragen haben.
Das sei du eine grosse Sache, erzählt der Wildhüter.
Kein Mensch hat in dem Tal hier einen reinrasigen Steinbock gesehen, nur aus alten Bildern, oder es waren Bilder mehr Zeichnungen gewesen. Und nachher wurden die hier wieder ausgesetzt. Das war etwas Imposantes gewesen, das ist klar.
Die Wiederansiedlung sei gelungen. Heute leben in den Alpen wieder rund 40'000 Tiere. Immer weiter rauflaufen wir. Der schmale Weg geht vorbei an Bergbech und über Gröllhalden. Weil der Rolf Wildhaber das Gebiet hier so gut kennt, weiss er genau, wo die Tierarmig sind. Wir warten unter einem Felsen im Schermen. Der Rolf Wildhaber schaut auf die andere Talseite und er sieht sie sofort. Die Steinböcke.
In dem Felsüberhang hat sie so braune Flecken. Kleben in der Felswand jene, so hellbraune Flecken. Und das ist Steinwild.
In der Felswand stehen ein Bock mit grossen Hörnern, ein paar Steigeissen und zwei Kitz. Die beiden kleinen Gumpen einander in dem steilen Gelände noch, wie wenn es das Einfachste vor der Welt wäre. Die Tiere haben sich den Platz dort ausgesucht, weil es an dem Felsen natürlich Salz hat, das sie gerade im Frühling besonders brauchen.
Man sieht jetzt ganz gut wieder der Bock, wenn er das Salz aufnimmt. Und die Geiss, die uns jetzt anschauen, das ist jetzt eine alte, erfahrene Geiss. Sie ist jetzt noch nicht ganz sicher, sind es wieder zwei Beiner, die uns hier stören, oder ist es etwas anderes?
Der Rolf Wildhaber kommt ins Schwärmen. Es sei ein grosses Glück, dass wir hier entschieden haben, die Tiere zurück in die Natur zu holen.
Vor 100 Jahren hat es die Tierart nur noch in einem ganz kleinen Teil des ganzen Alpenraums gegeben. Kein Mensch hat mehr so Tiere beobachten können. Und jetzt können wir zwei im Weiss-Tannental einen stündigen Aufstieg machen und können die imposante Tierart, König der Berge, wieder selber beobachten.
Jetzt haben uns auch die Steinböcke definitiv gesehen. Leicht und trittsicher steigen sie den Berg auf, weg von uns, Meter für Meter, bis wir sie nicht mehr sehen.
Der Bürokollege, ein mühsamer Kaib, die Sekretärin nörgelt ständig um. Möglich, dass sie wegen einer psychischen Erkrankung so sind, wie sie sind. Eine Umfrage unter Personalverantwortlichen in der Region Basel hat etwas Erstaunliches gezeigt. Jeder vierte Angestellte kämpfe nämlich mit psychischen Problemen. Reagieren tut ein Chef in den meisten Fällen mit der Kündigung. Der Betroffene sucht eine neue Stelle, die Geschichte wiederholt sich und früher oder später landet so jemand bei der Invalidenversicherung. Das bestätigt der Leiter der IV-Stelle Basel-Land, der Reto Baumgartner. Er hat dem Gaudenz Wacker erklärt, mit welchen Fällen das er zu tun hat.
Das geht von Persönlichkeitsstörungen bei leichten Depressionen bis zu sehr schweren Erkrankungen wie Schizophrenie.
Gibt es eigentlich Branchen, die besonders gefährdet sind oder wo besonders viele Leute psychische Probleme haben?
Also wir haben Statistiken nach Branchen und wir haben keine wirklichen Ausschläge können feststellen.
Jetzt zeigt die Studie auch, dass der Chef das Problem am X löst, in Anführungszeichen, dass er diesen Leuten die Kündigung gibt. In mehr als 50% der Fälle zumindest ist das so. Was passiert mit diesen Leuten nachher, nach der Kündigung?
Unser Ziel ist es, genau die Kündigung zu vermeiden. Weil nach der Kündigung kann es je nach Art von dem psychischen Leiden, wo der Versicherte hat, kann es sehr schwierig werden, wieder eine Arbeitsstelle zu finden.
Mit anderen Worten, die Leute, die landen dann häufig bei Ihnen bei der IV.
Das ist ja so, ja. Die landen dann bei uns.
Was können Sie denn da machen von der IV aus, dass es nicht zur Kündigung kommt?
Seit der 5. IV-Gesetzesrevision haben wir Möglichkeiten, viel schneller zu agieren. Es gibt ein Meldeverfahren, dass uns die Arbeitgeber Problemfälle mitteilen können. Wir gehen dann zum Arbeitgeber und versuchen gemeinsam einvernehmliche Lösung zu finden.
Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass der Arbeitgeber oder der Chef keine besondere Freude hat, wenn hier die IV einmarschiert. Der Chef oder die Chefin ist froh, das Problem gelöst zu haben. Und dann kommen sie und sagen, jetzt wollen wir noch mal reden.
Das ist ja so, das ist ein Interessenskonflikt, den wir haben, weil wir im Endeffekt vertreten wir dann auch die Interessen des Versicherten.
Wie lösen Sie diesen Konflikt? Das ist fast nicht möglich.
Der Entscheid fällt schlussendlich immer der Arbeitgeber und nicht wir. Wir müssen nachher mit diesem Entscheid leben, aber wir können ihn beeinflussen.
Die neue Studie sagt auch, dass die Arbeitgeber die IV gar nicht informieren, also sie kriegen gar nicht mit, dass da jemand vor einer Kündigung steht. Das wäre aber genau das Ziel gewesen von der 5. IV-Revision, dass eben die IV davor erfahrt, noch etwas ausrichten kann. Ist die IV-Revision nicht gescheitert, wenn die Arbeitgeber ihnen gar nicht Meldung machen?
Das sind natürlich Fälle, die hier analysiert worden sind, die in der Vergangenheit geschehen sind. Die 5. IVG-Revision gibt es seit dem Jahr 2008. Und seit dem 2008 sind wir das Feld am Beackern. Und das braucht sie Zeit. Nein, wir sind optimistisch, wir sind auf gutem, wir sind auf Kurs.
Der Reto Baumgartner, Leiter von der IV-Stelle Basel-Land. Vom Kurs abgekommen ist der FC Luzern mit seinem Trainer. Am Dienstag hat der FCL den Rolf Ringer entlassen. Aus sportlichen Gründen, sagt der Präsident Walter Stierli. Rausgemobbt, Higman, heisst es bei den Fans. Treibende Kraft, die Mittelfeld-Diva Hakan Yakin. Der hat sich beim Präsident stark gemacht für die Entlassung. Mit dem Hintergedanken, dass sein Bruder Murat Yakin als Trainer von Thun auf Luzern wechseln kann. Chabis, findet unser Zentralschweiz-Korrespondent Stefan Eiholzer.
Es gibt nur eine einzige Person, die will, dass der Murat und der Hakan gleichzeitig beim FCL arbeiten. Das ist die Emine Yakin, die Mutter von diesen zwei Schüttler. Genau, das ist die Dame, die ihren Sohn Anke Böck ins Training bringt und mit einem Dreirad umfährt. Die Emine Yakin ist nämlich schon etwas älter und regt sich nicht mehr gern auf. Aber genau das muss sie, wenn ihre Buben gegeneinander schütteln, weil sie nicht weiss, ob sie jetzt im Murat oder im Hakan soll helfen. Viermal ist das hier schon vorgekommen. Und vor jedem Spiel hat die Mama Yakin den Buben gesagt, Buben teilen schön teilen, sonst passiert etwas. Dreimal haben die Yakin-Brüder der Mutter gefolgt. Doch dann ist der 20. April gekommen. Wieder hat der FCL gegen Thun geschüttet. Nur das Mal war Luzern so schwach gewesen, dass es sogar im grössten Fußballamateur aufgefallen wäre, hat es wieder so einen Unentschieden gegeben. Fertig geteilt also. Die Berner haben 1-0 gewonnen. Und der Emine Yakin hat gehandelt. Sie, wo schon in Trainergrössen wie Christian Gross gesagt hat, wie ein Fußball mit Yakin in der Mannschaft funktioniert, hat Walter Stierli ins Gebet genommen. Und für einmal hat der Emine Yakin nicht ihren Söhnen, sondern im FCL-Präsidenten Marsch blasen. Schliesslich hat der zugelassen, dass sie sich hat müssen aufregen müssen. Der Walter Stierli hat leer geschluckt, hat pariert und der Ralf Ringer in die Wüste geschickt. Und jetzt erzählt der Walter Stierli überall herum, dass der Murat Yakin der im Fall schon noch ein toller Trainer für den FCL wäre.
Die Glosse vom Stefan Eiholzer. Kaum eine Deutschschweizer Gemeinde ohne ihren Lottoabend.
Wir spielen um eine ganze Karte und zwar um 5 Gramm Gold. 80. Wir haben das Lotto.
Noch beliebter ist Lotto im Welschland. Es ist darum kein Wunder, dass die neueste Innovation in Sachen Lotto von dort kommt. Ein pensionierter Freiburger Polizist hat Lotto Rapido erfunden. Weil zum Gewinnen braucht es bei diesem Spiel nicht nur Glück, sondern auch Tempo. Toni Koller.
Wenn der Ausrufer eine Zahl sieht, jedes Mal ein Gläschen oder ein Metallplättchen auf die Lottokarte müssen zu legen, das ist doch einfach nicht mehr zeitgemäss, hat der 68-jährige André Sedou aus dem Fribourgischen Gironde gefunden, wo er mit seinen Grosskindern zuerst mal seit langem wieder mal an einem Lottomatch war.
J'étais quelque peu abasourdi de voir que rien n'avait changé depuis mon adolescence dans un Lotto.
Darum hat der Rentner einen Plan gefasst.
Exit à tout ce petit matériel qui n'a plus cours et qui doit être absolument relooké.
Fort mit Bläckli und Gläsli, das umständliche Gefummel muss ein Ende haben. Die neue Lösung ist so genial wie einfach. Der André Sedou hat ein Plastikmäppli entwickelt, wo man die Lottokarten reinstösst. Dazu gibt es einen Filzstift zum Zack ankreuzeln von der ausgerufenen Zahl und ein Hüdeli zum Ausputzen, wenn der Gang vorbei ist.
C'est quelque chose de révolutionnaire. À l'appel d'un chiffre, simplement un petit coup de crayon sur le chiffre et trois fois plus de rapidité pour jouer.
Viel schneller haben die Spieler so den Überblick, also kaufen sie mehr Karten, also machen der Lottoveranstalter hoffentlich mehr Gewinn. Lötteln mit Filzstift und Hüdeli, der Systemwechsel hat auch einen Grossverteiler überzeugt. Coop verkauft die Lotto-Set, die André Sedou von einer Behindertenwerkstatt zusammenstellen lässt, bereits in den Westschweizer Filialen. Und der Erfinder will sein Lottokartengeschäft zu einer Aktiengesellschaft ausbauen.
C'est un jeu splendide, magnifique. Du travail est à faire dans ce domaine. On aimerait faire bénéficier toute la Romandie et la Suisse alémanique, bien évidemment. J'adore les défis. C'est de l'activité, activité.
Sogar in Deutschschweiz würde er sein Lotto Rapido Set gerne exportieren, wo er doch eigentlich als pensionierter Gendarme ein ruhiges Leben könnte führen. Aber das, sagt der Rentner, sei halt nicht seine Art.
Überhaupt sind die heutigen Rentnerinnen und Rentner umtriebige Zeitgenossen. Von dem kann als Zürcher Sportamt ein Liedli singen. Die 82-jährige Elisabeth Nussbaumer hat jahrelang dafür gekämpft, dass ihre Badi Utoke und andere in der Stadt früher auftun am Morgen. Mit Erfolg. Und jetzt, wo ihre Badi aus Spargründen wieder erst am 9. statt am 7. hätte sollen aufgehen, ist Elisabeth Nussbaumer nochmal auf die Barrikade. Wieder mit Erfolg. Klaus Amann hat die rüstige Rentnerin bei einem Kaffee die Geschichte erzählt.
Ich bin eine Löwe und ich brauche Kraft. Und darum gehe ich in den Zürichsee schwimmen. Weil der Zürichsee, der braucht Kraft. Und ich bin auf Zürich gekommen vor 60 Jahren. Und dann habe ich mir ein Bad rausgesucht und das war dann eben das Utoke. Ich bin auch über den See geschwommen, über den Vollishofen, ein- bis zweimal im Tag. Und ich habe immer gekämpft bei allen diesen Stadträten, dass es früher aufgeht, weil es einen Haufen Junge hat und einen Haufen Büro. Und die haben mich gedauert. Die kommen am Morgen, bevor sie ins Büro gehen, einen Schwung machen, nehmen bei der Frau Bertschi ein Morgen oder ein Käfeli oder was es auch ist. Und dann gehen sie arbeiten. Und für die kann man nicht am 9. aufmachen. Und dann habe ich gefunden, das gibt es doch einfach nicht, als ich das gehört habe. Bin halt wieder drauf los. Und die Petition war die schwierigste, weil es Ferienzeit war. Die Bäder waren nicht offen. Ich konnte nicht vor das Auto rausstehen und warten, bis die Badenden kommen und mir unterschreiben. Und dann habe ich die Unterschriften zusammen gesammelt. Und ich bin mit zwei Mäppli, bin ich dann zum Stadtrat Lauberhofen. Ich habe mich selber angemeldet. Und ich gesagt, ich komme nur, wenn ich zum Herrn Stadtrat Lauberhofen persönlich komme. Mit dem Herrn Lauber habe ich eine Stunde geredet und ich habe ihm immer in die Augen geschaut. Und als er mir am Schluss gesagt hat, ich sage Ihnen, es kommt gut, Frau Nussbaumer, es kommt gut. Dann habe ich gesagt, das langt mir nicht. Und dann hat er gesagt, Frau Nussbaumer, jetzt müssen Sie mir es glauben, es kommt gut. Dann habe ich gesagt, Herr Lauber, wenn jetzt das nicht klappt, was wir jetzt dort gemacht haben, dann können wir demonstrieren. Dann kommt einmal das Auto gehen, demonstrieren und dann sehen Sie, was für Leute wir dort haben. Wenn ich jünger wäre, würde ich in die Politik gehen. Also, wenn ich jetzt noch mal so 40 würde, aber ich will es nicht mehr. Ich bin glücklich in meinem Alter.
Eine glückliche Zeit, das wünschen wir auch Ihnen. Bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heisst, Regionaldiagonal. Verantwortlich gsi für die Sendung sind Matthias Baumer und Oliver Futter. Am Mikrofon gsi der Roger Steinemann.
Regional Diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.